tut so gut, vor Gott zu sein, ihn anzubeten. Das ist einfach unsere Lieblingsbeschäftigung. Das ist das, worin wir aufgehen, was uns gut tut, wo wir hingehören, in die Anbetung Gottes. Dafür sind wir geschaffen, von Anfang an dazu auserwählt. Das war der Plan. Wer sich noch erinnern kann, wir haben, als ich das letzte Mal hier stand, haben wir die 7 Sendschreiben angeschaut, aber daraus vielleicht jetzt mal ganz besonders hatten wir Jesus angeschaut, wie er da erschien. Das war ja nach seiner Auferstehung, nachdem er alles durchlitten hatte und erhoben wurde in den Himmel, und Johannes sieht ihn und fällt um. Es ist einfach zu umwerfend, eine unglaubliche Erscheinung. So mächtig, so gewaltig, so hell wie die Sonne, man konnte nicht hinschauen. Der Anblick war fast nicht zu ertragen. Und wenn Jesus selbst ihm nicht die Hand aufgelegt hätte und ihn berührt hätte, hätte er keine Kraft gehabt, dieses Buch der Offenbarung aufzuschreiben und diese Sendschreiben zu veranlassen. Übrigens, was Elia vorlas, steht nicht in der Offenbarung. Es klingt zwar so und es deckt sich auch mit dem, was wir in der Offenbarung lesen, aber es steht im Buch Daniel. Ein Prophet, der lange, lange, lange vorher schon gelebt hat und geweissagt hat. Aber er hat auch sehr viel Zeit mit Gott verbracht und deshalb konnte er das sehen. Jesus, als er Johannes erschien, stand inmitten von 7 Leuchtern. Diese Leuchter, das wird uns auch da in der Offenbarung erklärt, sind 7 Gemeinden. Und ich hatte schon vor 3 Wochen gesagt, diese 7 Gemeinden scheinen 7 Zeitepochen der Kirche Christi zu sein, der Gemeinde zu sein. 7 Zeitabschnitte. Und heute, also wir hatten uns da mit dem Bräutigam beschäftigt, der ja da als Richter und als Erlöser auftritt und der dann auch die Autorität hat, zu urteilen über jede einzelne Gemeinde und damit auch insgesamt. Und wir haben festgestellt, diese Braut, die dort beschrieben wird, sieht nicht so gut aus, ja, um das mal milde zu sagen. Nur mal die, ich pick jetzt noch mal aus den 7 Sendschreiben Verse raus. Die einen haben die erste Liebe verlassen, Offenbarung 2, Vers 4. Einfach verlassen. Die anderen haben falsche Propheten geduldet und damit zugelassen, dass sie das Volk Gottes verführen und zu Unzucht und zu falscher Lehre, das ist Offenbarung 2, Vers 14. Und auch 2, Vers 20 bis 22, da ist auch schlimm dran, dass ihnen bescheinigt wird, dass sie keine Buße getan haben. Also sie haben einfach Raum gegeben für falsche Geister, für falsche Propheten, die dann insgesamt in die Irre geführt haben. Wir kennen das aus der Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte ist wirklich nicht rühmlich. Das nächste ist Offenbarung 3, Vers 1, ein ganz schrecklicher Vorwurf. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. In Vers 2, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Und zum Schluss noch diese Lauheit, nicht heiß, nicht kalt. Und dass man nicht erkennt, dass man elend, erbärmlich, blind und entblößt ist. Vers 15 und 17. Das ist eher ernüchternd und schockierend. Das soll die Braut sein. Und das, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass Johannes das am Anfang der Kirchengeschichte gesagt bekam, damit wir daran nicht zerbrechen und verzweifeln. Weil überall scheint dieser Satz durch, wer überwindet, wer Buße tut, wenn du nicht Buße tust, dann komme ich über dich oder dann werfe ich deinen Leuchter von seinem Platz. Also überall scheint noch so eine Tür offen zu sein. Ja? Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, wer die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und zum Schluss heißt es auch, wer überwindet, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Also auch mitherrschen. Das Ziel lesen wir in Epheser 5, 25 bis 27. Fängt an, ihr Männer liebt eure Frauen, ganz banal. Aber jetzt kommt die andere eigentliche Dimension, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, nicht mit Flecken und Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist das Ziel. Darauf muss es hinauslaufen. Aber wie kann es geschehen? Wie kann eine solche Braut am Ende doch noch rein und heilig und ohne Flecken sein? Wie ist das möglich? Und da habe ich mich mit beschäftigt und habe geforscht und gesucht, Gott, wie, und es war ein Gebet in mir, Gott, wie ist es möglich, dass wir doch am Ende bei den Überwindern sind? Wie ist es möglich? Ist es einfach alles Gnade und ja, wird schon klappen? Jesus macht das eigentlich deutlich in den Sendschreiben, dass es so nicht ist, sondern dass es auch die Verlierer gibt. Die, die nicht Buße tun, die nicht überwinden, die gibt es auch. Es gibt die, die auf der Strecke bleiben. Das ist schrecklich. Auf der anderen Seite, es gibt diesen Weg zurück und hin zum Ziel, zu dem, was ich vorhin vorgelesen habe, dieses herrliche Ziel, heilig und tadellos zu sein, ihm ebenbürtig zu sein, diese herrliche Braut zu sein. Ich möchte es mal in Punkte fassen. Da ist zum ersten der Punkt, wenn du nicht Buße tust. Also es gibt Raum zur Buße. Den hatte ja Judas nicht. Da heißt es, er hatte keinen Raum zur Buße, aber wir haben Raum zur Buße. Und an dieser Buße entscheidet sich auch, ob Reinigung stattfindet oder nicht. Dazu ist natürlich ganz wichtig, dass wir wissen, was ist Buße. Und im kirchlich-religiösen Verständnis, da ist Buße eigentlich sowas wie Büßen. Ja, dieses Büßen ist ein Wiedergutmachen, ein Bezahlen, ein Begleichen, Schuld begleichen, und das ist Buße in der Bibel nicht. Das müssen wir festhalten. Ich komme da nachher noch drauf, was es genau ist. Buße heißt auch, demütige, oder heißt nicht auch, sondern heißt demütige Reue und Umkehr. Und das ist dann auch der Schlüssel zur wahren Autorität, aber da komme ich auch noch drauf. So, das merkt euch mal, Buße. Das andere ist das Wasserbad im Wort. Ne? Wir haben gelesen im Epheser, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Schön, dass es so beschrieben wird. Im Kolosserbrief heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also macht davon Gebrauch, redet davon, hört darüber oder forscht da drin. Wort Gottes, wir müssen da drin schwimmen. Das muss unseren Alltag erfüllen. Das reicht nicht aus, wenn man das nur zu bestimmten Zeitpunkten in mehr oder weniger großen Abständen sich anhört, sondern viele lernen auch Verse auswendig, einfach um sie im Alltag, in den ganz banalen Situationen parat zu haben. Wir sollen damit umgehen, wir sollen da drin baden, es soll ein Wasserbad im Wort stattfinden und das reinigt uns und fördert unsere neue Gesinnung. Und dann kommt natürlich der Gehorsam ins Spiel. Das Wort hat nur Frucht in uns, wenn man es mit dem Samen vergleicht, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir es tun. Aber da kommt schon wieder diese Schwierigkeit, wie geht denn das? Wie kann ich denn gehorsam werden dem Wort Gottes? Wie ist es möglich? Viele Fragen. Und da habe ich diesen dritten Punkt gefunden. In Hebräer 5, Vers 8 steht, Jesus lernte, obwohl er Sohn war, in dem, was er litt, gehorsam. Wenn wir also zu leiden haben, und da meine ich jetzt nicht nur die Christenverfolgung, sondern ich meine damit jede Art von Ungemach, alles, was uns irgendwie zuwider ist, leiden. Es dient dazu, dass wir Gott gehorsam werden können. Leiden bringt uns zum Gehorsam. Ist ein wichtiger Aspekt, weshalb wir auch nicht mehr uns fürchten müssen vor Leid, wenn Dinge nicht laufen, wie wir es gerne hätten. Wenn Menschen uns attackieren oder wenn unser Körper schwach ist oder wenn wir mit uns selber zu kämpfen haben, mit unseren seelischen Befindlichkeiten. Leiden heißt, wir kennen einen besseren Zustand. Deshalb leiden wir an dem nicht so guten Zustand. Und daran lernen wir Geduld und Ausharren. Da haben wir es auch von gehabt schon. Und das macht uns gehorsam. Gehorsam dem Wort Gottes. Wir sehen ein. Einsicht ist da gefragt. Ne? Wir haben ja, die Kinder haben, wissen, wenn Kinder Dinge nicht einsehen, dann können wir sie endlos predigen und endlos einfordern. Sie sehen es nicht ein. Und dann machen sie es mit einem Schmollmund. Aber wir wissen, das nächste Mal machen sie es wieder nicht, dann muss man es nochmal sagen. Es sei denn, sie haben es eingesehen. Und das ist dann der Gehorsam, der richtige, um den es geht, wenn man es einsieht. Wenn wir Kinder laufen lassen, wenn wir ihnen nicht Widerstand leisten, wenn sie nicht ab und zu leiden haben an diesem Widerstand, den wir ihnen bieten, dann werden sie zügellos und dann werden sie unerträglich und dann sind sie nicht sozial. Wir kennen das alle. Es ist wichtig, dass wir Widerstand leisten als Eltern und dass wir als Kinder Gottes Widerstand bekommen von Gott. dass er uns nicht laufen lässt, sondern dass er uns widersteht, wenn wir in Sünde sind, wenn wir im Fleisch sind. Gut, das ist dieses Leiden, was Gott uns gibt, damit wir gehorsam lernen. Ein Teil der Zurüstung der Braut, damit sie makellos wird. In Offenbarung 3, Vers 18, das hatten wir auch letztes Mal schon gelesen, das möchte ich auch nochmal wiederholen. Da gibt es drei Dinge, die man kaufen soll, damit man geöffnete Augen bekommt. Es geht an die Gemeinde Laodicea, die so lau geworden ist, die nicht heiß und nicht kalt ist und Gott sie am liebsten ausspeien würde aus dem Mund. Und er gibt ihr aber die Chance, umzukehren und sagt, kauf von mir geläutertes Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Wir haben darüber gesprochen, das ist das geläuterte Gold, es ist das Wort Gottes. Die weißen Kleider sind die Gerechtigkeit durch das Blut Jesu. Und die Augensalbe, das ist der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet für die Wahrheit. Also die Braut Jesu hat eine Chance, heilig und rein zu werden. Jesus zu entsprechen. Zur Buße will ich noch mal ganz kurz sagen, also es ist wirklich ein Problem, dass über viele Jahrhunderte gepredigt wurde, dass man Schuld abbüßen kann. Und die Gnade wurde so verstanden, dass man die Chance bekommt, es abbüßen zu dürfen. Ja, dass man also nicht gleich verurteilt wird, sondern man hat die Chance, es wieder gut zu machen. Das ist nicht das Verständnis von Buße im Neuen Testament. Ich habe die ganzen Stellen, wo das Wort Buße vorkommt, im Neuen Testament alle gelesen. Und man kann da überall Umkehren einsetzen. Und Umkehren ist was anderes als abbüßen und bezahlen. Umkehren heißt, ich ändere meine Richtung und ich bleibe nicht auf dem Weg, auf dem ich bin. Römer 12, Vers 2, ganz klassischer Vers, den kennt ihr. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Erneuerung des Sinnes. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da will er uns hinhaben. Wir können nichts dazu tun im Sinne von Bußgeld. Ja, also es ist ja wirklich so im deutschen Sprachgebrauch, das Bußgeld, wo die Buße drin steckt, das hat ja auch nichts unbedingt mit Gesinnungswandel zu tun, sondern da muss man blechen dafür, wo man zu schnell gefahren ist oder bei Rot über die Ampel oder falsch geparkt. Man zahlt halt ein Bußgeld und dann ist wieder gut. Das geht so nicht bei der Schuld, die auf uns lag und die er genommen hat. Er hat es bezahlt und er lässt sich das auch nicht aus der Hand nehmen. Gott lässt sich nicht aus der Hand nehmen, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Das können wir nicht übernehmen. Wir würden daran sterben und nicht auferstehen. Deshalb, das Bußgeld hat Gott bezahlt und wir ändern unsere Gesinnung. Ich denke, das kann man nicht oft genug sagen, weil da hat es in den Jahrhunderten wirklich viel Verwirrung gegeben in der Kirche. Und besonders natürlich im Katholizismus, der ja hier auch sehr etabliert und verbreitet ist. Es ist bis heute im Verständnis drin unter kirchlichen Christen, dass sie denken, sie müssten irgendwas wieder gut machen. Wir können nichts glatt bügeln, wir können es nicht. Wir können es nicht und wir dürfen es nicht. Es ist nicht unsere Sache. Wir müssen annehmen, was Gott getan hat. So, und was sind jetzt wichtige und was ist das erste Erkennungszeichen der Braut? Der Braut Jesu. Es ist genau dieser Punkt. Sie ist aus Gnade gerechtfertigt und glaubt das. Sie ist aus Gnade gerechtfertigt und glaubt das. Das ist ihre Erkennung. Und zu diesem neuen Selbstverständnis gehören noch weitere Dinge. Sie wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Im besten Fall ist sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie ist angefüllt mit Liebe. Angefüllt mit Liebe, das ist ein Markenzeichen der Braut Christi. Jesus sagt, die Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Ein Erkennungszeichen. Ein weiteres ist, sie hat Autorität. Und dazu würde ich gerne mit euch aus dem Epheserbrief lesen, Kapitel 1, 18 bis 23. Überhaupt, wenn jemand eine Beschreibung der Gemeinde haben möchte, der Epheserbrief beschreibt wunderbar die Gemeinde, die Braut Christi. Auf verschiedene Weise. Da heißt es, da sagt Paulus, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, also in der Braut, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und hat alles unter seinen Füßen unterworfen, und jetzt kommt's, und hat ihn, dem er alles unterworfen hat, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So, das ist in der Himmelswelt Fakt. Das ist Realität. Das sehen wir hier auf der Erde nicht immer. Ich würde sagen, wir hier selten. Aber das ist Fakt und das dürfen wir leben. Und deshalb kann auch Paulus auch im Epheser schreiben, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also mit diesem Sichtbaren schlagen wir uns nicht rum. Es geht um einen viel krasseren Kampf. Wir führen Krieg gegen die eigentlichen Drahtzieher. Es sind die, die man nicht sieht, die hinter den Geschehnissen und hinter den Herzen die Fäden in der Hand halten, die eigentlichen Mächte. Da findet unser Kampf statt. Und da kommt auch unsere Autorität zum Tragen. Wir sind der Leib Christi und wir haben dadurch Autorität, die er bekommen hat. Deshalb sagt er auch in seinem Namen. Wir dürfen Kranken die Hände auflegen, es wird besser mit ihnen. Wir dürfen Dämonen aus ihren Opfern rausschmeißen und vertreiben. Wir dürfen segnen, wir dürfen austeilen, wir dürfen Gutes tun und dem Teufel damit den Wind aus den Segeln nehmen. Wir haben volle Hände, um auszuteilen. Das ist geistliche Realität und das dürfen wir testen, so wie Jesus es gemacht hat, als er das Brot brach und an Tausende austeilte und es wurde mehr und mehr. Also ich muss nicht das Sichtbare zum Maßstab nehmen. Ich darf im Glauben leben, auch was die Versorgung betrifft, auch was das, der Dienst an anderen betrifft. Wenn ich mich schwach und abgekämpft fühle, heißt es nicht, dass ich anderen nicht mehr dienen kann, weil meine Kraftquelle kommt woanders her. Wir dürfen sogar Tote auferwecken. Wir müssen es nur für möglich halten. Zugesagt hat es uns Gott. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Also ich möchte dahin wachsen, ja. Ich möchte dahin wachsen. In Lukas 10, Vers 19 heißt es, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Nichts soll euch schaden. Alle Dinge sollen denen zum Guten mitwirken, die Gott lieben. Der Teufel hat bei uns kein Land mehr. Auch Leiden wird uns nicht mehr schaden. Matthäus 16, Vers 18, da spricht Jesus mit Petrus und im Vers 18 ging es mir vor allem um diese Aussage, Jesus baut seine Gemeinde. Und diese Gemeinde wird nicht überwältigt von den Pforten des Totenreichs. Das ist ein Privileg, ja. Das heißt, die Gemeinde bleibt, sie bleibt ewig. Sie wird nicht vom Totenreich irgendwie erfasst. Das sagt Jesus da. Nochmal zum Verständnis, gibt es diese jahrhundertealte Irrlehre, dass Petrus den Schlüssel zum Himmelreich hat und dass er der Fels ist, auf den die Gemeinde gebaut wurde. Natürlich ist Jesus der Fels, auf den die Gemeinde gebaut wird, von Jesus selbst. Im Griechischen steht da bei Petrus Petros und das heißt Stein und bei Felsen steht Petra und das heißt Felsmassiv, Felsblock oder Felsengebirge. Das ist was ganz anderes. Jesus ist dieses Felsengebirge, der Fels, auf dem wir stehen. Also das sind zwei verschiedene Wörter, die Jesus in diesem Satz gebraucht hat. So, und gestern hatten wir im Raum der Begegnung einfach so einen sehr schönen Fluss des Geistes. Es kamen Worte. Der eine hat das vorgelesen, der andere das. Und es war so ein roter Faden drin. Und ich hatte mir gerade so aufgeschrieben, eine Erkenntnis, die mir so bewusst wurde in Bezug auf die Braut, nämlich, dass der Schlüssel zur Autorität, zu dieser Autorität, dieser machtvollen Autorität, der Schlüssel dazu ist Buße. Sich demütigen, umkehren und in Jesu Fußstapfen laufen und nicht mit dem eigenen Weg zu gehen. kein eigenwilliger Gottesdienst, sondern diese demütige Haltung, Jesus nachzufolgen. Und während ich das aufschrieb, las die Victoria, ohne von davon zu wissen, aus Hohelied Kapitel 6 Verse vor, die will ich jetzt auch mal mit euch lesen. Und es war, wie wenn das Jesus direkt zu mir sagt, was er für eine Sicht von seiner Braut hat. Da heißt es: Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Und Vers 10, wer ist sie, die hervorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern? Er sieht uns mit diesen Augen der Liebe und er sieht in uns Autorität. Er sagt, wir sollen mit ihm auf seinem Thron sitzen. Was für eine Autorität. Noch ein weiterer Aspekt, den die Braut hat. Sie hat die Salbung. Sie hat die Salbung. Das ist ein wichtiges Indiz für unsere Identität als Braut. Etwas, was nur Gott geben kann. Das kann man sich nicht kaufen. Das kann man sich nicht erarbeiten. Das können wir nur erbitten und bekommen, empfangen. Unabhängig von der Gunst von Menschen. Das ist auch wichtig. So etwas teilt Gott aus, die Salbung teilt Gott aus, auch wenn alle um dich rum dagegen wären. Er teilt aus. Und es gibt keine Macht in diesem Universum, die uns diese Salbung wegnehmen könnte oder sie schmälern könnte, wenn Gott sie uns gegeben hat. Diese Salbung und alles, was damit verbunden ist. Im 1. Johannes 2, Vers 27, da sagt Johannes: Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Das ist toll, das ist ein Geschenk und das ist, ich finde es so gnadenvoll, dass wir Salbung bekommen, dass wir den Heiligen Geist bekommen und er uns alles lehrt. Wir dürfen prüfen, was wir hören, wenn wir, wir sind in der Gemeinde, wir dürfen einander prüfen und wir müssen lernen, auf diese Salbung, auf den Heiligen Geist zu hören, dass wir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden lernen. Und um die Braut auszurüsten und um sie eben für sich rein und heilig zu machen, hat Gott auch Gaben gegeben. Ganz bekannt auch wieder aus dem Epheserbrief, er hat Propheten gegeben, die das Zukünftige anzeigen, er hat Apostel gegeben, die die Richtlinien Gottes in das Fundament der Gemeinde eingießen. Er hat Hirten gegeben, die das fürsorgliche Herz Gottes, des Vaters offenbaren durch ihr Leben. Und er hat Lehrer gegeben, die uns zurüsten zum Dienst. Er hat Evangelisten gegeben, die diese herrliche Botschaft ausbreiten und ja, einfach bekannt machen in der Welt. Das stellt er der Braut zur Verfügung. Das sind Das sind Gaben, die er gegeben hat, die uns helfen, dass wir umgestaltet werden in diese Braut, die am Ende Jesus begegnen wird und begegnen kann. Und seine Gnade wird es vollenden. Sie wird das vollenden, was durch all die Jahrhunderte noch nicht vollendet wurde, was noch mangelt. Wenn wir dann vervollständigt werden als Braut, da heißt es in 1. Johannes 3, 2 und 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es ist noch nicht offenbar. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Am Donnerstagabend war Jörgs Mama auch mit in unserem Hauskreis. Und sie hat nur so am Rande das erwähnt, wir lesen ja gerade auch im Alten Testament fortlaufend, so Kapitel für Kapitel, sind jetzt bei Abraham. Und sie hat dann einen Gedanken gehabt in Bezug auf die Rebekka, hat gesagt, ja, die Rebekka, das war ja auch so eine vertrauensvolle Braut. Da kam der Diener, weit gereist von Abraham in dieses Land, wo Abraham damals ausgezogen war, und suchte in der Verwandtschaft Abrahams nach einem passenden Mädchen für den Isaak, den heißgeliebten, einzigen Verheißungssohn, ja, für den wollte Abraham eine passende Frau finden. Die sollte aus seiner Verwandtschaft sein, die sollte nicht aus den fremden Völkern sein, die irgendwelche komischen Götter hatten und Praktiken. Und dann kommt also dieser Diener da in dieses Gebiet und weiß nicht, wie er es anstellen soll und fühlt sich vielleicht auch hilflos. Und dann betet er und sagt, Gott, wenn sie das und das und das tut, dann erkenne ich, dass sie das ist, bitte mach das doch so. Also sie soll sich so und so und so verhalten. Dann erkenne ich, dann weiß ich. Und da hat er etwas ziemlich Krasses gesagt. Er hat gebetet, also die soll nicht nur mir das Wasser geben, wenn ich sie drum bitte, sondern die soll auch meine 10 Kamele, 10 Stück waren es, die er dabei hatte, die soll sie auch noch tränken. Wenn sie das freiwillig macht, ohne dass ich ihr das sage, dann ist das die richtige Frau für den Isaak. Und dann kam die Rebekka, wunderschönes Mädchen, und er sagte, ich habe Durst. Und sie nahm den schweren Krug, den sie gerade gefüllt hatte. Und ich schätze mal, also 8 bis 10 Liter waren da vielleicht schon drin. Und dann waren die ja aus Ton, diese Krüge, also richtig schwer. Hatte sie auf der Schulter, steht alles da, und ließ ihn wieder runter, den Krug, anstatt damit dann einfach nach Hause zu gehen, und gab ihm zu trinken. Und dann war der Krug natürlich immer noch ziemlich voll, und dann hat sie das den Kamelen noch hingeschüttet in die Tränke rein. Und dann ist sie gesprungen und hat für alle Kamele Wasser geschöpft. Und wisst ihr, wie viel so ein Kamel trinkt? Die haben Durst, wenn die durch die Wüste gelaufen sind. Und er hatte eine lange Reise durch. Und dann heißt es nur, er schaute ihr erstaunt zu. Zum einen, das war eine Powerfrau. Zum anderen, das erfüllte sich vor seinen Augen genau so, wie er erbeten hatte. Und dann wusste er, die ist es. Und dann hat er ihr einen kostbaren Ring und kostbare Armreife umgelegt als Dankeschön für das Wasser, dachte sie vielleicht. Und dann fragt er noch, hättet ihr auch eine Herberge für uns? Und dann hat sie gesagt, ja natürlich, klar. Also die Hilfsbereitschaft in Person. Und sie ist dann nach Hause geeilt und hat ihn mitgenommen, hat ihm gesagt, also wir brauchen Platz für 10 Kamele, das musste ja auch erstmal geschaffen werden. Und dann hat sie das alles erzählt, ihrem Bruder, ihrem Papa. Und die sahen das Geschmeide, heißt es da, an ihr und dachten, der ist reich, der da kommt, wenn der sowas einfach verschenkt. Und sahen sicherlich auch die Absicht dahinter. Und dann kamen sie so ins Gespräch. Der Diener Abrahams wollte die Rebekka gleich am nächsten Morgen mitnehmen und dachte, das ist eigentlich ein klarer Fall jetzt. Gott hat geredet, er hat dann auch der Familie erzählt, was er gebetet hatte und wie Gott sein Gebet erhört hat. War eine klare Sache. Und wieder mal war es Laban, es war ja der Bruder von Rebekka, der uns später ja auch damit aufgefallen ist, dass er gerne doch noch die Dinge verzögern wollte. Auch in dieser Situation hat er dann gesagt, ach, lass sie doch noch 10 Tage mindestens hier bleiben, ja, dass sie sich noch ein bisschen verabschieden kann und alles in Ruhe packen und so weiter. Es war ja auch ein Abschied für immer. Damals war das so. Und dann haben sie gesagt, ja, also wir wollen mal die Rebekka fragen, ob sie gleich mit will oder ob sie 10 Tage lieber warten möchte. Und ja. Und sie fragten Rebekka und Rebekka sagte, ich will sofort mit. Und sie hat sich nicht mehr umgedreht. Sie hat dann noch ihre Amme und noch jemand Dienerinnen mitgekriegt. Auf jeden Fall hat sie ihre Eltern verlassen. Wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. Und sie ist so eine Braut, die Vertrauen hatte, die ins Ungewisse ging, die im Glauben ging, die einfach nur die Botschaft gehört hatte, da hat Gott geredet und die Wahl fiel auf sie und sie hat es geglaubt und sie hat diese lange Reise angetreten mit einem Fremden. Und es ist einfach so ein tolles Bild auch, dass sie dieses Angeld bekam, ja, diesen Schmuck, der ja nur ein i-Tüpfelchen ist von dem, was da bei Isaak auf sie wartete. Und so ist es mit uns auch. Wir haben ein Angeld bekommen. Und das ist schon so herrlich und so schön, dass wir eigentlich wissen, was auf uns wartet, das übersteigt alle unsere Vorstellungen. Und wenn wir jetzt losziehen oder losgezogen sind als Braut, als Gemeinde, als einzelne Teile dieser Gemeinde, dann wissen wir, wo wir hingehen. Dann wissen wir, was unser Ziel ist und wo es drauf ankommt. Und dann wissen wir auch, dass das hier alles vorübergehend ist und Durchgangsstationen. Das Eigentliche kommt noch, die Hochzeit mit dem Lamm. Ja. Was für einem Bräutigam gehen wir entgegen? Ich finde, die Bibel ist einfach genial. Diese Geschichten aus dem Alten Testament, sie geben uns Bilder an die Hand, die uns zeigen, wie Gottes Herz tickt, wie er mit uns verfahren möchte, was für ein kostbarer Wert wir für ihn sind. Mit welchen Augen er uns sieht, das beschreibt eigentlich die Bibel von vorn bis hinten, wie wichtig wir ihm sind. Preis dem Herrn. Vater, ich danke dir, dass wir solch einen liebenden Vater und Gott haben. Danke, dass wir erwählt sind durch deine Liebe. Danke, dass diese Erwählung uns aufrichtet, dass sie unsere Seele heilt, dass diese Erwählung uns neu ausrichtet auf dich. Herr, wir wissen, wo wir hingehen und wir sind gerne deine Braut. Jesus, wir warten auf den Tag, wenn du wiederkommst und uns zu dir holst für dieses wunderbare Hochzeitsmahl, für diese Hochzeitsfeier. Ich danke dir, dass du uns durchträgst, überwinden lässt und festmachst für diesen Tag. Und Herr, wir wollen nicht zurückweichen. Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen stillhalten und wir wollen auch in den Leiden stillhalten, bis wir gelernt haben, was noch zu lernen ist. Du bist gut und du meinst es gut mit uns und dafür preise ich dich. Danke, Jesus. Amen.